Alles klar. Liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Die 50. Episode inzwischen. Wenn wir alles zusammenrechnen, also vom allerersten Gehversuch damals mit Johnny.
Dem True Athlete
Podcast. Dem True Athlete Podcast bis heute. Dann ist es heute die 50. Episode. Aber sowas wie Jubiläum oder so machen wir nicht. Bleibt entspannt, so geil wird's nicht.
Ja, Horst guckt gerade schon so erwartungsgemäß, so, passiert jetzt was? Nein.
Aber ich bin dennoch mega froh, dass ich diese 50. Ausgabe wieder mit euch zusammen machen darf. An meiner Seite Eva und schon wieder auf einer kanarischen Insel, Horst.
Kanarischen?
Ja, scheiße, nein.
Oh. Egal. Balean. Buenos Dias.
Buenos Dias. Buenos Dias, Horst.
Sí, claro. Hallo, hallo.
Mensch, Horst.
Ah, schön.
Aus Mallorca. Wie geht es dir?
Bisschen stressig, muss ich gestehen.
Oh ja.
Ich bin jetzt seit 3 Tagen hier und wir hatten jetzt in den ersten Tagen über meinen Laufschuhsponsor Hoka Team Days. Also das heißt, die Profiathleten treffen sich einmal im Jahr und machen dann Produktschulung und testen ganz neue Prototypen, übrigens auch neue Carbon-Modelle, ja, wir hatten ja schon ein paar in Sortiment, genau, und da hieß es eigentlich weniger Training, mehr so drumherum, aber heute war so der Tag, wo es dann so zu Ende ging und dann waren wir bis eben noch vom Abendessen Radfahren, der Nils Frommold und der
Markus Herbst,
genau. Und ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen noch durch den Wind, aber alles gut. Wetter ist perfekt. Wir haben momentan super Bedingungen. Morgen wird es aber regnen leider. Aber ich denke mal, bei euch daheim ist es ein bisschen verschneit, habe ich gehört.
Ah, wir haben es schon wieder geschafft. Es gab mal einen heftigen Wintereinbruch, ja, am Donnerstag. Und da haben wir echt nur gedacht, oh Jesus, was soll das jetzt? Aber das so schnell wie es kam, so schnell war es auch wieder weg. Man darf sich nicht beschweren. Wir konnten gestern sogar auch wieder mal schön draußen fahren.
Schön draußen leiden vor allem.
Gregor und ich hatten mal wieder eine Tour zusammen.
Ich habe nur dieses Instagram-Video gesehen, schön Wetterbrille aufgehabt, aber total dunkel um dich herum.
Muss
schon sehr, sehr dunkel gewesen sein.
Ja, am Ende wurden wir leider wieder, hat uns der Regen wieder erwischt, aber wir hatten, sagen wir mal, 3 Stunden.
Draußen war es so dunkel wie in meinem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Man glaubt ja immer keiner, ne, wie schwer ich es habe, aber letztendlich wurde ich ja gestern extrem spontan überredet, meinen kompletten Trainingsplan über den Haufen zu werfen und anstatt zu laufen, doch Radfahren zu gehen.
Das Wetter war so gut und dann
Laufen. Eigentlich hatte ich danach noch einen Anschlusstermin gehabt, das heißt, es war alles mega stressig und da hatte ich keine Zeit, mein Rad umzubauen und so, hatte nur eine Trinkflasche, habe in meiner Eile nur einen einzigen Riegel mitgenommen und musste schnell los. vorher verpflegen konnte ich mich auch nicht, weil ich musste bis Minute anziehen, musste ich Haus säubern und staubsaugen und durfte nichts anderes machen. Also
bin ich schon richtig rangenommen. Achtung.
Also ich muss mal sagen, ich bin schon ein bisschen angeschlagen ins Training eingestiegen. Und der muss man dazu sagen, also die Strecke war sehr schön, aber auch sehr anspruchsvoll. Also wirklich richtig, richtig steile Anstiege.
Ich muss mal dazu sagen, man kann ja mit ihm zum Beispiel nicht, wo ich sonst immer mal gerne nach Frankfurt oder nach Darmstadt fahre, kann man nicht fahren, weil zu viel Verkehr. Dann suchte ich gestern mal echt eine Strecke raus, schön im Taunus, keine Autos. Ja. Aber gut, da geht's halt auch mal hoch und runter, ne? Also
die Platte hoch.
Die eiserne Hand, das ist so unser
Hausberg. Was im Prinzip auch wie die Platte ist, ist der gleiche Berg, ja.
Das ist so ähnlich. Und dann halt schön ins Hinterland, Limburg und so weiter da raus. Aber
das kenne ich auch.
Das war dann leider auch nichts für ihn.
Nee, also ist ja schön, nur ich hatte dann irgendwann echt Knast. Und ich habe schon gemerkt, so, dass mein Bewusstsein, dieser Blur-Effekt von Zwift, wer ihn kennt, ne, wenn am Ende von einem Intervall, wenn so langsam so alles so gräulich wird, das wurde bei mir schon so stärker und stärker. Und dann sind wir halt am Rewe ran, so schön an dem Bäcker. Und ich bin, muss man dazu sagen, ich bin totaler Apple Pay-Fan oder generell so bezahlen mit Handy, ich finde das mega geil. So, und da hat man in Deutschland meistens Pech. Und ich gehe schon so rein und denke mir so, ich bin eigentlich nur noch so ein fettes Croissant mit dicker Schokofüllung und so eine Schokonussecke und die brauche ich jetzt unbedingt. Und so leicht zittrig habe ich ja noch gefragt. Ich habe gesehen, okay, die haben so ein Bezahlpad, aber das sah schon etwas älter aus. Dann habe ich nur gefragt so, kann man hier mit Karte zahlen oder halt so das Handy hoch, kann man hier mit bezahlen? Ja, das geht, das hat vorhin auch schon einer.
Und ich habe draußen gewartet, ne?
Vielleicht liegt es auch daran, ich bin da mit einer niederländischen Bank connected, vielleicht hat es auch deswegen nicht geklappt. Auf jeden Fall, alles zusammengepackt, ich möchte bezahlen, geht nicht. So, geht einfach nicht. Und meine Frau war halt irgendwo sonst und bei mir ich war schon so, ich fing schon so an dieser Theke herunterzurutschen, so langsam das Bewusstsein zu verlieren. Mein Daumen hat schon so nur noch gezuckt in der Hoffnung, dass irgendwie doch noch auf dem Touch-Button dann irgendwie noch die Zahlung ausgelöst wird. Und es war schon so weit, dass eine wildfremde Frau mir schon so auf einmal sich so eine Hand mit so 4 Euro, die es gekostet hat, wurde mir schon entgegengeschreckt von so einer wildfremden Frau. Nehmen Sie das. Und ich sag noch so, nein, das kann ich nicht annehmen. Oh doch, Sie verhungern doch, sehen Sie sich doch an, Sie sind doch total fertig.
Und in dem Moment kam ich in den Bäcker rein.
Ja, nur meine Frau war nicht da, ne?
Und hab so gesagt, was ist denn hier los, was machst du denn? Und dann hat er gesagt, ich kann nicht bezahlen. Und diese fremde
Mutti
Frau
ist hier und zahlt, ja.
Und da habe ich gemeint, ja, ich habe doch Geld dabei, sag doch bitte einfach was. Wobei er davor sagte, wir halten nicht an. Und wer mich erkennt, ich mache ja zu gern Stops, Coffee Ride, ne? Oder ich halte mal kurz an. Und er sagt, nee, ist keine Zeit, wir müssen durchfahren. Sag ich, ja, okay, kein Problem, kann ich auch, geht schon. Nachdem er dann schon nach, ich glaube, 1,5 Stunden seinen Insektenriegel gegessen hat, aber
wie
nicht so
Insektenriegel.
Glücklich war. Er isst ja auch sehr gerne, oder ich eigentlich auch.
Ich esse einfach sehr gerne Insekten.
Insektenriegel, die sind auch echt
proteinreich.
Instagram-Follower wissen, ich schaue mir sehr gerne Ameisenvideos an und ich esse auch sehr gerne Insekten.
Ich esse sie auch sehr gerne. Aber das hat leider nicht gereicht, der Insektenriegel. Der hat dich.
Naja, gut, ihr seid ja beide nach Hause angekommen und habt es überlebt.
Horst, es war ein.
Das eindeutigste. Ja, ich kenne das, aber das eindeutige Zeichen von Unterzuckerung ist ja, wenn deine Face-ID dein Gesicht nicht mehr erkennt.
Das ist ein offizielles Zeichen.
Wenn die Gesichtszüge entgleiten.
Ja,
wolltest du auch mal bezahlen, aber halt mit Face-ID und dann ging das nicht, weil du einfach so
fertig
warst.
Ja, aber du musst das ja entsperren. Der musst du ja entsperren und dann geht das ja erst. Aber gut, dauert noch ein paar Jahre, da kannst du wahrscheinlich überall mit Apple Pay bezahlen von der Seite.
Ja.
Na gut, also fast so schön wie auf Mallorca, nur ein bisschen windig und ein bisschen
kälter und ein bisschen abenteuerlicher ist halt.
Ich habe gehört, der Frühling kommt, aber
irgendwann dann, wenn du wieder hier bist.
Ja,
spätestens.
Sehr schön.
Ja, und bei dir läuft es aber jetzt nach den Team Days quasi erst an. Also morgen geht's dann richtig los.
Ab morgen ist sozusagen Trainingstag 1.
Ja.
Und dann knallhart in einem 3-1-Rhythmus. Die nächsten 2,5 Wochen. Ich mache jetzt auch einfach mein Handy auf Flugmodus, dann dürfte da nichts mehr reinkommen. Ja, okay.
No disruption during record.
Also ab morgen, genau, geht's Training wohl los, ordentlich mit einer 3-1-Zyklisierung und das 2,5 Wochen lang. Und ja, freue ich mich schon drauf, mit den German Boys hier die Insel unsicher zu machen.
Ist wieder gut was los jetzt auf Malle, ne?
Ja, es ist aber momentan noch alles menschenleer und zu. Aber das Hotel ist voll und denke ich, in den nächsten Wochen wird hier auch so die Straße belebter sein. Aber das ist für uns ja ganz gut.
Ja, ist doch perfekt. Also ich finde immer so Ende Februar, Anfang März, die Tage, die sind idealst eigentlich, ne?
Genau. Daher gut. Ja.
Okay.
Ja, dann fangen wir mal an. Also wenn jetzt, die letzten Jahre war es so, war die GFT-Crew zum Beispiel auch immer im Viva Blue auf Mallorca. Die wären jetzt abgereist nach Abu Dhabi, wenn sie da gewesen wären. Aber diesmal sind sie ja, haben sie überwintert im Plaitas auf Fuerteventura. Mhm. Und ja, die Big News von quasi gestern sind ja, Corona schlägt jetzt so wirklich zu. Abu Dhabi, das erste WTS-Rennen, wurde abgesagt.
Ja.
Abgesagt oder verschoben?
Also, WTS Abu Dhabi wurde gecancelt, sprich verschoben. Oder, ja, wir wissen noch nicht genau, wann es jetzt eventuell dann doch vielleicht noch Ende März stattfinden könnte, sollte. Fakt ist auf jeden Fall, jetzt am kommenden Freitag hätte es stattgefunden, findet es nicht statt. Und somit haben wir einen nächsten Fall von einer Absage aufgrund des Coronavirus.
Ja, nach den United Arab Emirates Tour.
Ja, die Radfahrer haben auch schon ein bisschen gelitten. Also die UAE Tour, kann man auch gut sagen, wurde abgesagt.
Ich muss es so aussprechen, weil ich gerade nicht über die Reihenfolge der Buchstaben so.
Der
waren zwei italienische Fahrer irgendwie erkrankt?
Nee, anscheinend keine Fahrer, es waren Mechaniker wohl.
Oh.
Team Mechanik, auch vom UAE-Team. Ja. Und die kamen wohl irgendwo aus Italien eingeflogen dann zur Tour und hatten das wohl quasi dann an Bord. Und so wurden jetzt erstmal alle, die waren auch übrigens in dem Yas Marina Circuit da, der Formel-1-Kurs, da gibt es ja auch so ein angeschlossenes Hotel. Und dort war die ganze Mannschaft jetzt auch so, oder die ganzen Fahrer untergebracht und waren da jetzt erstmal vorsorglich auch in Quarantäne. Unter anderem auch der Rick Zabel. War ganz interessant, so mal zu folgen. Also für die war es echt halt, boah, Horror eigentlich, ne?
Krass, ach du meine Güte.
Ja, im Endeffekt, Corona schlägt da voll zu. Ich würde mal sagen, auf Abu Dhabi kommen wir später zurück. Da habe ich auch noch mit dem Justus Nieschlag telefoniert, der direkt davon betroffen ist. Der kann dann direkt dazu etwas mehr sagen. Ansonsten, Abu Dhabi ist ja nicht das einzige Event, was daran leidet. Es wurde ja auch das Olympic Mixed Relay, wie sagt man, Finale oder Qualifier besser gesagt, was Ende Mai in Chengdu geplant war, also in China, das wurde auf jeden Fall verschoben und zwar nach Valencia.
Mhm. Ne, also Anfang Mai irgendwann.
Ne? Anfang Mai, 1. Mai nach Valencia und das betrifft ja all die Mannschaften. Deutschland ist ja auf Rang 6 im Olympic Ranking der Teams. Ja. Nicht davon betroffen, aber alle Teams, die nicht in den Top 7 sind, die haben ja dort das letzte Mal die Möglichkeit, ein Ticket für Olympia zu ziehen. Und ja, die besten drei Teams können dann nach Tokio kommen. Ist ja auch mal eine riesige Geschichte mit Tokio. Was findet Tokio statt?
Ja, so langsam wird man auf jeden Fall schon mal ein bisschen...
Nee, also es wird schon stattfinden, bis August ist auch noch mega lange Zeit, aber es trotzdem, also so die Granaten, die schlagen, ist ganz, immer näher ein. Das ist vor allem, also ja, das ist halt, da so einige Modis und Olympia-Modis verändern sich. Das ist... interessant.
Naja gut, die Saison, es kommt ja auch immer auf die Sportart an. Jetzt waren ja am Wochenende auch die US-Trials im Marathon.
Oh yes, gestern,
und, genau, und ich meine, da ist es mit dem Qualisystem relativ einfach. Die müssen natürlich, glaube ich, in die Top 3 kommen, jeweils Männer wie Frauen und sind dann dabei. Aber wenn du natürlich irgendwie ein Quali-System hast mit mehreren Rennen und dann fällt so ein Rennen aus oder wird verschoben, das ist natürlich für den Athleten halt unheimlich blöd. Klar, es betrifft natürlich auch die anderen, aber was Planung angeht, ja, eigentlich eine Katastrophe, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Ja, das bleibt abzuwarten, ob sich dann in, ob sich das Tokio-Rennen dann, wie sich das dann verhält. Also, wir haben ja hier schon ein paar Spekulationen geäußert, ob es stattfindet oder nicht und wie es stattfindet. Und so die eine These war, dass es dann hermetische Spiele werden, quasi so Schleusenspiele, dass dann halt keiner rein und rauskommt so wirklich, aber dass es halt stattfinden wird, weil es einfach ein zu großes und das steckt zu großes Event ist und da steckt einfach zu viel Geld dahinter.
Als dass man es absagen könnte,
vermutlich, aber das weiß man natürlich jetzt noch nicht, daher... Aber für die Athleten ist es natürlich blöd, wenn eine Vorbereitung dann dahingehend erstmal irgendwie ins Wasser fällt.
Ja, oder auch für viele Athleten. Ich habe auch gerade gestern so gedacht, als es dann klar wurde, hat man so von den sehr weit vorne im WTS-Ranking, sage ich jetzt mal, platzierten Athleten eigentlich nur so gehört, ja okay, es wurde gecancelt, dann trainieren wir halt mal weiter oder okay, wir fliegen jetzt doch nicht und es kommt jetzt wieder eine nächste Trainingswoche. Aber wenn du halt so überlegst, für die Vordersten, da geht's halt jetzt auch nicht drum, wieder um Punkte sammeln zu müssen. Also die haben natürlich Punkte oder sind gesetzt, kommen in die Rennen rein und. Aber für alle anderen kann das natürlich auch ausschlaggebend sein. Wie wirkt sich das dann aus? Komme ich überhaupt in die nächsten WTS-Rennen dann wieder rein? Weil bestimmte Weltcups finden ja dann doch irgendwo noch statt. Ja. Muss man halt sehen, wie das dann weitergeht und wie wirkt sich's auf generelle Grundrankings aus und auch für unsere Athleten, für die Deutschen ist es natürlich auch nicht unbedingt ganz einfach.
Absolut nicht. Was noch nicht abgesagt wurde, ist dieses neue Super League-Rennen in Neom.
Neom, ja, noch nie gehört.
Neom. Wo liegt das genau?
Saudi-Arabien. Das liegt in Saudi-Arabien.
Ist ja um die Ecke, oder?
So absolut. Richtig,
da, wo alle Sportveranstaltungen zurzeit hingehen und noch existiert es ja nicht. Es soll ja mal eine Megametropole werden, die halt mit modernster Technologie punktet. Also es ist eines der Projekte, um halt Saudi-Arabien auf die Zeiten vorzubereiten, wenn Öl keine Rolle mehr so richtig spielt. Mhm. Mhm. Insofern, ja, auch hier Super League wird hier integriert und es soll am Ende März schon ein neues Event aus dem Boden gestampft werden. Und zwar mit einigen Topstars, die sie da als sogenannte Allstars verpflichtet haben. Also wir haben hier Kettle Evans, Jens Vogt, Puk Monen, Paula Radcliffe und Inge de Bruijn. Also aus Schwimmen, Rad- und Laufsportarten einige Stars vertreten. Die machen
und,
mit.
Ja. Und da haben wir uns natürlich schon gefragt, wie machen die da mit? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kettle Evans schwimmt. Also normalerweise würde es ja dann schon so sein, dass, klar, Inge de Bruijn wird schwimmen, Kettle Evans ist ein Radfahrer, der wird Radfahren und Paula Radcliffe kann halt laufen, ne? Ob die dann irgendwie quasi wie so eine Staffel, in so einem Staffelmodus starten gegen halt die normalen, in Anführungszeichen, Super League-Athleten. Aber also,
genau, also das Format ist halt, dass wohl am ersten Tag ein 18 Kilometer Time Trial auf dem Rad stattfindet und am nächsten Tag irgendwie Schwimmen und Laufen. Und wer da interessanterweise mit eingeladen ist und startet, ist der Justus Nieschlag. Und weil er zum einen halt von dem, also bei dem Superlink-Rennen mitmacht, eingeladen ist und weil er auch direkt betroffen ist von der Absage von Abu Dhabi, habe ich mich mit ihm kurz unterhalten und mal sagen, seine O-Töne hören wir mal kurz an.
Ja. Bist du da? Ja, bin da. Ah, krass. Es ist irgendwie so komisch, als habe ich so eine, Konferenz, einen Konferenzraum, wo du bist drin, aber die Quali ist auf jeden Fall immer gleich mal schlechter, auf jeden Fall. Aber gut. Machen wir sonst mal spontan auch nochmal. Super League haben wir abgefrühstückt soweit. Einfach mal gespannt. Hast du die angefragt oder noch eine Frage dazu? Hast du die angefragt oder wurdest du angeschrieben von denen?
Ich wurde von denen angeschrieben, aber ich wurde bisher auch, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre in Folge angeschrieben und sozusagen eingeladen für diesen Qualifier. Hat aber jedes Jahr irgendwie nicht gepasst und habe ich dann immer wieder abgesagt. Und wahrscheinlich hatten sie die Nase voll und haben dann gedacht, okay, dann laden wir ihn halt direkt ein. Vielleicht sagt er dann mal zu. Und genau, da sind die Mitte letzten Jahres auf mich zugekommen und dann habe ich auch zugesagt. Konnte aber leider die ersten Rennen ja nicht starten, weil ich dann verletzt war mit meinem Zeh. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das erste Rennen so bringt. Auch wenn wir noch nicht so richtig viele Informationen dazu haben, aber ich denke, das wird eine spannende Geschichte.
Aber zählt es jetzt zu dieser Championship dazu oder ist es was vollkommen Eigenes?
Nee, das zählt dazu. Also das wird eins von denen, oder das ist jetzt eins von den Rennen, das waren ja noch, glaube ich, 3 fix und 3 to be announced sozusagen. Und das wird, ist jetzt sozusagen das erste. Und alle anderen Rennen finden ja dann nach Olympia, glaube ich, erst statt. Sind ja die einige schon fix und ein paar, da diskutieren sie, glaube ich, noch über den Standort. Und das gehört dann auf jeden Fall am Ende zu dieser Serie. Also die ist schon ein bisschen gewachsen, sind mehr Rennen geworden.
Ach krass, weil mein letzter Standpunkt war, oder mein Wissensstandpunkt war ja noch, dass ich dachte, es geht erst nach Olympia wieder so richtig los, dass sie quasi extra davor nichts machen wollten.
Aber genau, das hatte ich auch mal so gehört und ich hatte dann immer gedacht, naja, vielleicht machen sie ja eine Singapur, hatten sie ja letztes Jahr auch irgendwie im, weiß gar nicht genau, Februar, glaube ich, sogar schon gemacht. Hab dann aber auch gerüchteweise gehört, so, nee, erst nach Olympia. Und jetzt haben sie sich aber scheinbar überlegt, so, okay, wir haben hier noch ein cooles Format und warum das nicht irgendwie versuchen, noch im Frühjahr sozusagen, möglichst früh in die Saison einzubringen. Aber ich denke, das wird auch das einzige Rennen sein, was jetzt dann noch vor Olympia
macht. Naja, wahrscheinlich, alles andere ist wahrscheinlich dann irgendwie zu nah dran oder so, oder sitzt noch.
Genau,
das ist super, dann vielleicht gar nicht so. Ja, also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass Abu Dhabi jetzt weg ist. Ne? Jetzt haben die quasi wie so ein, wenn die das durchziehen, trotz Coronavirus, so ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht abgesagt. Es kam jetzt auch die Abfrage. Wir müssen angeben, wo wir 15 Tage vorher quasi trainiert haben. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Länder, die haben sie aufgelistet, wo man sich wirklich nicht aufhalten sollte.
Okay.
Nicht, wenn man sagen würde, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie in Italien unterwegs. Ich glaube, Italien ist auch auf der Liste. Was sie dann sozusagen machen, ob sie dann unterscheiden zwischen Norditalien oder auch Süditalien, wo man jetzt vielleicht gerade in Richtung betroffen ist, die Region. Ja, aber zumindest kam da jetzt mal die Abfrage und mal schauen, was das gibt.
Okay. Dann hätte man vorher schon gesagt, wo ich noch nicht aufgenommen habe, dass er im Time Trial. Aber du tendierst schon dahin, dass du sagst, du nimmst, würdest dein Teilfahrrad mitnehmen. Also würdest du quasi, ja, voll, oder?
Ja, also ich habe ja ein Zeitfahrrad. Von daher, wenn sich das ergibt, dann kommt es natürlich zum Einsatz. Ich warte und hoffe, dass demnächst dann auch die Streckenpläne veröffentlicht werden. Und dann werde ich das mal mit Dan diskutieren, ob das Sinn macht, da überhaupt mit einem Zeitfahrrad aufzukreuzen. Weil wenn das so ein Rennen wird wie, ich weiß nicht, ich glaube Jersey war das immer, ne, wo du so um Pulling fährst, ja. Ein total technischer Kurs, da brauchst du ja nie mit einem Zeitfahrrad antanzen. Das ist dann ja eher nachteilig.
Und wie läuft es mit den Superstars? Das sind jetzt so richtig viele, so Kello Evans, Jens Vogt. Das wird ja immer so verkauft, jetzt als Randfahrer, also noch Pugmone, Paolo Radcliffe, Inge de Bruyne. Das wird ja so verkauft, dass ihr gegen die antretet. Ist das der Modus? Weißt du da was?
In die Richtung weiß ich auch nichts. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich meine, zumindest bei dem Time Trial haben wir ja da ein paar richtige Spezialisten mit dabei. Das wird natürlich dann am Tag 2 ein bisschen anders aussehen. Ich weiß nicht, wie die Schwimmfähigkeiten von den Jungs da, wie das um die Schwimmfähigkeiten bestellt ist. Aber ich gehe mal davon aus, die machen da einfach nochmal mit irgendwie. Und das wird eine ganz lustige Veranstaltung.
Okay, aber wahrscheinlich werdet ihr das dann auch eher so im Briefing erfahren oder wie das denn aussieht. Wahrscheinlich wird es so ein Staffelformat oder so für die vielleicht.
Kann auch sein, ja. Also wie gesagt, es ist jetzt auch mein erstes Rennen. Habe ich verfolgt, aber ist jetzt auch mal wieder ein komplett anderes, neues Format. Gab es so, glaube ich, noch nicht. Ja, die lassen sich ja immer was Neues einfallen. Mal gucken, was sie jetzt mit ihren All-Stars anrichten.
Wie ist das jetzt? Darfst du drüber reden? Bekommt man da Antrittsgeld? Oder bekommst du da Antrittsgeld? Oder kannst du da eine spezielle Summe am Preisgeld gewinnen? Oder...
Ja genau, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass es sozusagen klar ein Antrittsgeld gibt und auch sozusagen jedes Event einzeln quasi ein Preisgeld ausschüttet und ja dann am Ende des Jahres über die Serie hinweg wird ja auch nochmal ein Preisgeld ausgeschüttet. Aber ja, dass es Antrittsprämien gibt, ist glaube ich nur bei dem Rennen so. Also es ist nicht bei jedem Rennen.
Okay. Gut, ich bin auf jeden Fall mal da gespannt, was auf jeden Fall der Neom abgeht. Aber es ist ja auch so ein bisschen interessant, wie viele Veranstaltungen so in den arabischen Raum runtergehen. Also da passiert echt viel.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet, weil ich weiß nicht, wie das da im Moment sozusagen aussieht, wie viel da schon steht, weil da soll ja mal so eine Mega-Metropole entstehen, aber ich habe keine Ahnung, wie weit die sind.
Ich auch nicht. Ich habe nur, ich war auf der Website und da war so stunning looking desert.
Ja.
Ja gut, es wird mal so, glaube ich, so als wahrscheinlich so wie das arabische Silicon Valley mal ausgebaut werden oder so. Ja, ich glaube, da soll es hingehen. Aber ja, wird man sehen. Was ja nun abgesagt ist, ist ja Abu Dhabi. Und das war ja auch auf wegen dem Coronavirus und es war ja nun auch auf deinem Race-Kalender.
Ja, da hätte ich jetzt gerne meinen Saison 1 gegeben. Hatte jetzt auch gerade mit Joao noch im Trainingslager in Portugal abgearbeitet und ja, bin eigentlich da ganz gut rausgekommen und hätte mich jetzt gefreut, ja, das Ganze mal unter Wettkampfbedingungen zu testen, wie so der allgemeine Stand ist, einfach, dass man mal so ein Standing hat. Das ist ja immer nach dem Winter doch immer eine spannende Kiste, das erste Rennen.
Wie knapp waren wir jetzt die Absage? Also wussten Sie jetzt genauso Bescheid, ich sag mal, vom Zeitpunkt her wie wir? Wann kam jetzt die News? Gestern, vorgestern?
Genau, gestern Mittag. Also ich kam vom Laufen und dann stand es auf der ITU-Seite. Und dann habe ich über die ITU-Seite gesehen und auch halt schon ein paar Athleten dann über Instagram oder irgendwie Facebook gepostet und ja, dann kam gestern Abend dann die Mail auch von der DTU, dass halt ja die Veranstaltung verschoben, abgesagt, wie auch immer. Ja, man versucht ja irgendwie einen Ersatztermin zu finden Ende März oder irgendwann im April, aber ja, bin ich mal vorsichtig, ob das tatsächlich stattfinden wird. Aber ich sag mal, es hat sich schon angedeutet, da ich ja mit Dan auch gute Connections in den Radsport habe, hat er mir schon erzählt, dass auch seine Fahrer oder das Fahrer vom Team unter Quarantäne im Hotel stehen. Wir haben ja die Tour da vor Ort auch vorzeitig unterbrochen.
Ja, genau.
Und deswegen, ja, konnte man damit schon so ein bisschen rechnen und sich ein paar Tage vorher schon darauf vorbereiten. Wobei ich immer gedacht habe, naja, schauen wir mal und ich hoffe halt, dass es tatsächlich noch umgesetzt wird.
Okay, aber letztendlich habt ihr auch bis eine Woche vom Start, hast du dich quasi darauf vorbereitet.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ne? Ich habe auch heute jetzt einfach noch ganz normale Wettkampf-Prep quasi gemacht, nochmal eine Koppeleinheit. Weil, ja, was willst du jetzt so spontan das Training dann umstellen? Ja, also ab morgen sozusagen beginnt ja die neue Woche und da werden wir auf jeden Fall halt das Training wieder anpassen oder umstellen. Aber jetzt die Woche haben wir jetzt einfach erstmal so dann zu Ende gemacht. Gestern das Training war mehr oder weniger sowieso schon abgehakt, als ich die Info hatte. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, weil es jetzt auch punktetechnisch bei mir, ja, muss ich mal ein bisschen gucken. Also ich brauche wahrscheinlich ein Alternativrennen noch, dass ich meinen Punktekonto da ein bisschen auffrische, weil ich ja letztes Jahr doch ein bisschen früher aus der Saison gegangen bin mit meiner C-Verletzung und ja, einfach
so. Ich hätte gedacht, die Punkte, bist du so schlecht gerankt? Weil ich hätte gedacht, die Punkte wären jetzt relativ egal. Ich dachte, jetzt zählt nur noch Kienbaum, das Olympic Qualifier für dich?
Genau, also für Olympic Qualifier und Olympic Ranking ist alles safe. Das ist sozusagen eine andere Kiste. Aber allgemein, um einfach in die Rennen weiter stabil
zu kommen, ja.
Da geht es jetzt nicht ums Olympic Ranking, sondern normale ITU Ranking. Da stehe ich im Moment noch auf Platz 40, glaube ich, aber ich habe letztes Jahr um diese Zeit, oder Ende März war es, glaube ich, den zweiten Platz in New Plymouth beim Weltcup gemacht. Das sind halt mal locker 380 Punkte, die dann rausgehen werden. Und na gut, da die
weg,
vor zwei Jahren gehen halt weg. Und ja, da werde ich wahrscheinlich schon eine ganze Ecke nach hinten rutschen. Und ja, da, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, muss ich mal schauen, ob ich da eine Alternative finde.
Ja, hast du da schon was im Blick oder so? Oder?
Ja, ist nicht so ganz einfach. Ich muss halt mal schauen. Es gibt ja zu so frühen Zeitpunkt jetzt noch nicht so viel, es sei denn, man fliegt sonst wo durch die Welt. Ich wollte jetzt halt nicht unbedingt nach Mexiko fliegen, da gibt es ja Rico oder Sarasota, die Weltcups. Ich hatte mal geguckt, was es in der Nähe gibt und bin jetzt mal bei Waiver hängen und das Problem ist, dass das am Wochenende von dem Leistungstest ist von der DTU. Wir haben ja in Bonn diesen Schwimm- und Laufwettkampf quasi. Und ja, der ist für uns Kaderathleten verpflichtend. Da habe ich jetzt mal eine Anfrage gestellt, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass ich davon befreit werde und stattdessen den Wettkampf machen kann.
Ja.
Da die Woche drauf ist Levin Indoor-Europacup. Da sind aber schon, glaube ich, 8 Deutsche gemeldet. Das heißt, das Limit der deutschen Starter ist erreicht. Also selbst wenn ich da jetzt noch melden würde, können nicht mehr Deutsche einfach da starten. Und ja, wenn es das auch nicht wird, dann wäre es noch Ende März hier. Ja, muss ich mal schauen, wie die DTU sich da jetzt positioniert, was überhaupt von den Meldefristen noch so machbar ist und ja, mal gucken.
Ja, ansonsten musst du jetzt nach dem Ruhrlopper fliegen.
Zum Beispiel. Aber so einen spontan langen Trip habe ich letztes Jahr gemacht. Das kann man mal machen, aber würde ich doch jetzt erstmal gerne vermeiden.
Verständlich. Justus, vielen Dank.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich mal so direkt rausgehen müssen, weil ich die App noch nicht so weit gecheckt habe, dass ich erst die beenden kann und dann. Ja. Obwohl doch. Nee, egal.
Ja, passt schon.
Justus, war eine Ehre. Ich danke dir und erhol dich gut den letzten Tages.
Danke, danke. Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ja, dann können wir Justus jetzt erstmal echt die Daumen drücken, ne? Dass er da in den nächsten Rennen irgendwo punktet, wo auch immer das dann sein wird. Wir drücken die Daumen.
Ja, er wird schon ein Rennen finden und
hoffentlich muss er nicht zu weit reisen.
Perform.
Ja.
Ja. Gut. Okay. Okay, nächstes Thema wäre PTO nochmal.
Ja. Also, natürlich immer PTO. Nee, und zwar einfach, hatte ich mir auch nochmal auf die Agenda aufgeschrieben, wegen den zusätzlichen 2 Millionen, die am Ende der Saison ja vergeben werden fürs Ranking.
Ja.
Und Horst, das wäre doch eigentlich für dich, ich sag mal, bist du nicht eigentlich so ein Athlet, den das voll betreffen würde, der mit 4 sehr guten Renneinsätzen darauf spekulieren kann, zu sagen, oh, da gibt es ja schon auch noch eine Menge Preisgeld. Also wenn man sich das mal anschaut, also die 2 Millionen, die ja aufgeteilt werden, das staffelt sich von Platz 1 bis 20 von 100.000 bis auf 10.000 runter.
Ja.
Und selbst von Platz 20 bis 50 bekommt man ja je 5.000 US-Dollar. Ja. Klar, das ist natürlich, das ist kein Jahresgehalt, aber gerade du jetzt noch als Pro, catcht dich sowas? Oder überlegst du da? Oder hast du da irgendwie Saisonplanung?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das Problem ist immer so ein bisschen, es hängt von meinen Hauptrennen ab, also einem Sommer-Ironman in Deutschland. Und das einzuflechten, einzubauen, wenn man jetzt nicht in diesem Ranking momentan gelistet ist, ist mir noch nicht so ganz klar, wie man sich da, ja genau, dahin reinkommt. Und wir hatten es jetzt auch hier im Camp über diese Einordnung des Systems, über Thorsten Rad, über seinen Algorithmus. Und ja, uns sind so ein paar Dinge so aufgefallen, die nicht so ganz klar waren. Aber wie es auch so ist, es fällt und steht mit den Rennen. Und mit dem optimalen Rennen natürlich, es geht ja nach der Zeit und daher, aber es reizt mich schon, vor allen Dingen, weil es halt dann Rennen gibt, die man vielleicht sonst nicht auf der Agenda hätte und die Chance da mitzumachen und vielleicht in so, also man kommt ja sowieso ins Preisgeld, wenn man dann startet, also wenn ich in diese Top 50 reinkomme, wenn ich das so sehe, dann kann sich das schon lohnen, aber wie gesagt, es fällt und steht mit dem Sommer Ironman, was halt die Priorität ist und alles andere ist zweitrangig, schlussendlich. Ja. Weil natürlich auch die Sponsoren, das ist auch nur, das ist alles zu frisch, ja. Also mit denen hatten wir das noch gar nicht besprochen und werden Prämien dafür nochmal ausgeschüttet von den eigenen Partnern und so weiter und so fort. Aber gut. Aber kleiner Hinweis, gibt vielleicht am Ende des Jahres noch ein großes Rennen, habe ich jetzt mir sagen lassen.
Hier wird geleakt.
Aber das ist noch zu heiß oder ist noch nicht offiziell, aber scheinbar gibt es
noch was
Ende
in Planung
Jahres,
oder was?
Ja. Eventuell was in Planung aus der PTO-Sicht. So, ich mache jetzt den Mund zu, was das angeht.
Ja. Aha, okay. Da müssen wir aber ein bisschen dranbleiben dann, ne?
Ja. Ja, aber es ist eigentlich halt eine interessante Sache, weil, ja, boah, ich habe gerade den Gedanken gehabt, du kannst ja sagen, jedes Ironman-Rennen für das Ranking wird ja wie gleichwertig bewertet, es gilt ja nur die Zeit. Aber deswegen habe ich den ersten Gedanken gehabt, es macht ja Sinn, zum schwach besetzten Rennen zu gehen, aber andererseits macht es ja auch keinen Sinn, weil es zählt ja die Zeit. Die Gegner sind ja in dem Fall egal. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber wir hatten es wie gesagt hier im Camp und da hatten wir so ein paar Athleten, die sind dann recht gut gelistet und dann geguckt, wo die das gemacht haben und das waren irgendwelche Asien-Rennen. Gut, jetzt Asien fällt weg, wahrscheinlich. Aber das ist dann irgendwie seltsam, ne? Dann gehst du nach.
Wer
so
Corona nicht in Kauf nimmt, der hat das Geld aber auch nicht verdient.
Ja, genau. Also alles investieren dafür. Nee, aber klar, ich denke mal, auf so krassen Distanzen wie in Heilbronn oder so, weiß nicht, ob man da entsprechend sich platzieren kann. Aber seinen Stärken entsprechend, ne? Klar. Genau. Ansonsten, ja, das PTO-System ist auf alle Fälle im Rollen und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Alright. Wir sind gespannt.
Wir wurden ja schon des Öfteren angesprungen. Ich kann keine richtige Überleitung heute finden, ne? Das ist ein extrem harter Cut, den wir jetzt gerade so machen, ne?
Ja.
Auf der Liste demnächst steht Indoor Training und Swift.
Oh.
Ja. Dann machen wir doch mal was draus.
Machen wir was draus. Der Horst hatte sich das so ein bisschen gewünscht. Oder so ein paar Lifehacks. Also Horst ist generell ja Mr. Lifehack, muss man ja generell sagen. Anscheinend hat er auch Indoor-Lifehacks. Und er ist ja generell die Swift Queen. Und da wir auch generell angefragt wurden, was darüber zu machen.
Machen wir das
haben
jetzt
gesagt,
einfach.
Okay, wir nehmen das mal ins Schedule mit auf.
Genau. Ja, also in unserer Zeit, wo Indoor-Training immer populärer wird, ich meine, man blickt ein paar Jahre zurück, da war das immer noch Rolle aufbauen, eine kahle Wand vor sich haben und dann irgendwie schwitzen ohne Ende. Die Zeiten sind, glaube ich, endgültig vorbei. Klar, und da dachten wir natürlich, berichten wir aus unseren Erfahrungen beim Indoor-Training. Also ich meine, wir drei haben ja fleißig schon viele Kilometer auf dem Smart-Trainer gesammelt oder auf dem Laufband. Mhm. Und ich denke mal, vielleicht für die Zuhörer ist es interessant zu hören, was man zu achten hat.
Ja,
oder was halt nicht funktioniert oder beziehungsweise worüber man sich vielleicht keine Gedanken macht, aber was unheimlich hilfreich sein kann.
Hau da mal deine wichtigsten 3 Hacks raus.
Gut, es ist ja nichts Spektakuläres.
Ja, es muss nicht spektakulär sein, aber das sind
banale Dinge. Also es fängt schon mal einmal an mit also das mit der Lüftung und dass man einen Ventilator braucht, das sollte eigentlich jedem klar sein. Aber es fängt echt damals schon an, dass man eigentlich, also ich finde es eigentlich immer so ein Aha-Erlebnis war das damals, mit Radhandschuhen zu fahren und mit einer Kopfbedeckung, sei es eine Cappy oder ein Stirnband.
Ja.
Also nicht nur einfach das Handtuch über den Lenker legen, weil das halt einfach unheimlich viel nochmal an Feuchtigkeit aufnimmt. Das macht es halt unheimlich viel entspannter, finde ich.
Ja, du musst dir nicht dauernd irgendwo den Schweiß wegwischen. Er wird halt gleich schon aufgefangen.
Also mit den Handschuhen habe ich bisher auch noch nicht gehört. Nee, aber es ist doch erstmal unangenehm, oder? Es ist doch erstmal so warm an den Händen und es ist doch schon warm.
Ja,
also
das denkt man, aber wenn man halt dann auch anfängt zu schalten oder so, und nicht immer, gut, sofern man nicht im Irk-Mode fährt die ganze Zeit, ist es schon ziemlich gut. Und es sieht zwar irgendwie so ein bisschen seltsam aus, aber es macht dann nicht
dir auch gerade so vor, wie du so aussiehst. Ja, der leicht bekleidete Horst, aber dann hat er auf alle Fälle Handschuhe an.
Ja, das ist irgendwie komisch, aber wenn man sich...
Und ein Stirnband.
Genau. Achso,
alles andere kann schützen.
Radhose habe ich nicht an, nee, Quatsch. Aber wenn man sich diese Lionel Sanders sieht, das stimmt schon so. Also ja. das ist schon effektiv, weil man das sich, man macht das Leben einfach deutlich einfacher. Und ich hatte ja schon letzte Folge schon so ein bisschen erwähnt, also gute Kopfhörer, und dabei meine ich jetzt nicht diese dicken Dinge, die ich jetzt auf habe. Also bin ich früher auch Rad gefahren, aber diese großen Muscheln, DJ-Kopfhörer, die machen natürlich, da staut sich natürlich die Hitze, und wenn man da irgendwie, es sei denn, man kann die Musik so laut aufdrehen daheim, aber in der Regel ist es ja nicht so machbar.
Bei dir vielleicht nicht, bei uns geht
es. Ja, klar, bei euch vielleicht schon. Sind natürlich immer kleine praktische In-Ear-Kopfhörer eigentlich immer so die beste Wahl, weil da auch kein Hitzestau entsteht, das finde ich jetzt. Und was mir jetzt letztens aufgefallen ist, und das ist so ein Problem, was auch viele haben, ich weiß nicht, Eva, vielleicht kennst du das auch von den Rennen, das ist so ein so ein Software-Übertragungsproblem. Also so ein Wheelslip, kennst du das? Also ich habe das so ein bisschen recherchiert. Wenn jetzt Wheelslip? Die Übertragung, ja, du fährst Intervalle auf der Rolle, ja, die definierst du vorher.
Ja.
Und die Gänge werden, beziehungsweise die Widerstände werden automatisch geregelt, und irgendwann willst du einen Intervall von und merkst, du kriegst den Widerstand nicht rein. Oder das Gerät regelt nicht den Widerstand.
Ja,
und das ist dieser sogenannte, oder verzögert, ziemlich verzögert. Mhm. Und das ist dieser sogenannte Wheelslip. Und das kann unheimlich nervig sein, wenn die Intervalle recht kurz sind, also diese IE-Intervalle.
Ja, da sollte man ja aber generell den Erg-Mode ausstellen.
Genau, richtig. Ich fahre das auch mittlerweile eigentlich immer frei, aber es passiert auch bei den längeren Intervallen manchmal, wenn halt die Übertragung von deinem Laptop zum Smart-Trainer halt irgendwie abreißt oder irgendwie
zu langsam ist, wird das auch.
Ja, das Bluetooth-Protokoll nicht dasselbe ist von dem Empfangsgerät wie von dem Bluetooth-Stick. Dann kann das halt passieren. Das ist natürlich so eine Sache, da wenn man das nicht kennt, dann ist es ziemlich anstrengend. Und da ist, glaube ich, ist man am besten beraten, wenn man halt alle Geräte so auf demselben Stand hat. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen uralten Bluetooth-Stick irgendwo rauskrame und den halt an den Laptop hänge, um das Swift-Programm zu starten, und ich habe die neueste Software auf meinem Smart-Trainer drauf, dann
sind das wahrscheinlich Bluetooth-Standards allein, die miteinander kooperieren müssen, und das wird dann schwierig in dem Fall, ja.
Genau, also deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Aber das kennst du so nicht, Eva, bei den Rennen?
Ja, das jetzt so direkt bei Rennen jetzt nicht so. Klar, da kann immer mal eine Verzögerung sein, aber das ist hauptsächlich, also dafür habe ich zu wenig Wattunterschiede. Also das höre ich oft von den Jungs aus meinem Team. Wenn die sprinten, kommt es auch immer drauf an, auf welchem Trainer, auf welchem Turbo du da bist. Wenn du jetzt von im Feld bist und fährst mal, sage ich mal, steady 300 Watt und machst dann einen Sprint auf 900 Watt oder 1000 oder sowas, dann kann es sein, dass das 1-2 Sekunden Verzögerung bedeutet. bis, ja. Bis das quasi umgesetzt wird. Aber das ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Mhm. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor, bist du mit ANT Plus oder mit Bluetooth verbunden? Mhm. Das ist, macht nochmal einen Unterschied. Also da soll
ANT aber Plus ist besser, oder?
Nee, soll Bluetooth soll besser, stabiler sein.
Aber wenn ich mal ganz kurz einhaken darf,
ja.
Ich finde jetzt ANT Plus insofern besser, weil ich benutze meine Earpods oder generell also Bluetooth-Kopfhörer, ja. Weil es einfach angenehmer ist zu fahren und du hast nicht diese Kabellage.
Das ist auf alle Fälle wahr. Wenn man jetzt keine Rennen fährt, kann man, also ich finde auch ANT Plus viel, viel angenehmer so zum Koppeln, weil auch wenn du mit Bluetooth, allein wenn du hast deine Kopfhörer, du hast das Handy, dann ist noch jemand anders im Raum oder sowas. Es gibt laufend viele Bluetooth-Quellen, die sich dann quasi da so Interferenzen ausbilden können. Also da sollte man auch nochmal drauf achten, wenn man noch irgendwo ein anderes Handy, einen anderen Laptop, irgendwas hat, was eine Bluetooth-Quelle hat, sollte man das in Flugmode oder irgendwie ausschalten, weil das kann auch sowas machen, wie du mit diesem, was, wie heißt das, Slip?
Wheel Slip.
Was mir dazu noch einfällt, ist natürlich auch, wenn man gerade in Workouts fährt und jetzt kurze Sprints oder sowas da drin hat, also gerade so, was weiß ich, 40-20, 30-30, ja. So Dinger. Ja. Ich finde, da geht es gerade noch. Es kommt halt auch drauf an, also auf dem Kicker zum Beispiel ist das kein Problem. Der macht das eigentlich ziemlich zuverlässig und gut, aber 10 Sekunden sind quasi, das ist zu wenig. Also da sollte man nicht den ERG-Modus
umsetzbar. Ich finde auch so 30 Sekunden sind für den ERG-Modus so die Grenze.
Gerade so machbar, genau. Ja. Ansonsten sollte man den bei so kurzen Sachen ausstellen. Und dann muss man aber auch immer darauf achten, dass man mit der Trittfrequenz variiert. Also es ist immer so, wenn es für mich jetzt so ist, ich fahre, sagen wir mal, ich habe das natürlich jetzt viel geringere Wattwerte als ihr, aber ich fahre jetzt, sagen wir mal, so 150 Watt und habe dann mal einen kurzen Sprint von 350 Watt oder 400 Watt oder sowas, dann muss ich mich im Endeffekt 5 Sekunden, bevor das Intervall anfängt, beschleunige ich schon von der Trittfrequenz. Also du musst dann schon, sage ich jetzt mal, auf 90 oder 100 RPM irgendwie hochtreten und dann geht es auch viel einfacher. Wenn du aber irgendwie auf einer, was eh nicht so doll ist, eine 60er Kadenz hast oder so oder 65, 70 und dann erst, und dann kommt auf einmal diese 400 Watt und dann kannst du die nicht hochtreten quasi. Also dann bleibt das Ding komplett hängen.
Generell finde ich auch, wenn ein Intervallwechsel kommt, was ist ich, von Ruhe halt jetzt auf GH2. Mir geht es so, man muss ein bisschen anders fahren als draußen. Man muss natürlich die Frequenz vielleicht ein bisschen hochnehmen. Mhm. Also so vielleicht so etwas über 90er Trittfrequenz, aber ansonsten normal weitertreten und den ERG-Modus machen lassen. Weil wenn man halt nochmal so sagt, also wie es im Gefühl ist, so jetzt geht's los und jetzt tritt man nochmal voll rein, dann kommt der ERG-Modus nicht so richtig damit zurecht, weil er erstmal... Weil man erstmal übersteuert, dann will natürlich der Modus, der will wieder zurücksteuern, steuert dann halt erstmal runter und dann dauert es halt ewig, bis er sich halt... Und dann war er aber zu einfach und dann ballert er richtig hoch wieder.
Und auch nicht halt dann denken, wie wenn man draußen jetzt losfahren will und will sprinten, ne? Und du sagst dann, zählst runter, 3, 2, 1 und sprintst, dann, du schaltest ja dann auch hoch und du gehst aus dem Sattel und schaltest hoch. Das solltest du halt da auf keinen Fall machen. Also ganz normal praktisch erstmal... weitertreten, beziehungsweise davor halt schon ein bisschen von der Trittfrequenz hochgehen und es dann nicht, und dann halt erst warten, bis das Ding reagiert hat und dann kann man ja auch immer noch, selbst quasi in die...
Ja, ist ein guter Hinweis, die Trittfrequenz konstant halten, weil das, als ich meinen ersten Smart-Trainer das ist schon 3-4 Jahre her, da war mir das alles nicht so klar. Und wenn jetzt die Anfänger auch das machen, dann denkt man auch, wie gesagt, man tritt voll rein, aber man sollte die Trittfrequenz konstant halten. Das ist auf jeden Fall das A und O. Und was mir noch einfällt ist, also die meisten Smart-Trainer haben ja eine Wattsteuer. Es gibt noch wenige, die haben sowas nicht, weil die setzen dann voraus, dass das Rad dann ein Wattmesser hat. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch unheimliche Diskrepanzen. Also das ist schon krass, also wenn jetzt ein FDP-Test gefahren wird, der mit einem Wattmesser vom Rad ausgemacht wurde und dann halt man für das Indoor-Training dann den Wattmesser des Smart-Trainers benutzt, dann passt das oftmals nicht. Und in der Regel ist dann wahrscheinlich der Indoor-Smart-Trainer, also die guten, großen Hersteller, die sind schon relativ gut, also zu meiner Erfahrung.
Wobei es da aber auch Unterschiede gibt und das kann sogar von einzelnen Modellserienreihen unterschiedlich sein. Ob du einen Kicker 2017 hast, einen Kicker 2018, kann ein Riesenunterschied schon wieder sein. Oder
deswegen, 10 Watt. Aber deswegen sollte man halt, genau, deswegen sollte man halt die Werte von dem Tool nehmen, mit dem man natürlich dann auch später trainiert. Ne? Wenn ich jetzt auf Smart Trainer die ganze Zeit dann meine Intervalle fahren, sollte ich dann vielleicht darauf auch den FTP-Test gemacht haben. Und dann halt auch diese Werte verwenden, weil alles andere macht dann halt irgendwie keinen Sinn, weil sonst gibt es dann Fantasy-Werte und man ist dann entweder super motiviert oder super deprimiert, weil man die dann Vorgaben doch nicht einhält. Ja, das ist dann schon krass. Also ich rechne eh mal mit zwei verschiedenen Werten draußen mit drin. Das sollte jedem eigentlich klar sein. Aber das wissen vielleicht nicht alle und daher nochmal der Hinweis darauf.
Und auch regelmäßig kalibrieren. Also für mich heißt regelmäßig.
Kann man die kalibrieren, die Dinger?
Na gut, und das ist halt schon mal die Frage. Du fährst ein Neo, ne? Ein Taxi-Neo. Ja. Genau, den kann muss man, nicht kalibrieren. Den muss oder kann man nicht kalibrieren. Jeden anderen Smart Trainer musst du quasi, oder wenn du halt richtige Werte haben willst, musst du auch den Trainer kalibrieren. Also bei mir ist es so, ich mache eigentlich jedes Training, wenn ich auf dem Ding sitze, ob ich ein Rennen fahre, ein Workout oder einfach nur da rumfahre, fahre ich erstmal das Teil 10 Minuten, eine Viertelstunde warm und dann macht man einen kalibrierten Spin-Down. Und das kann man entweder über die App machen, das kann man bei manchen Trainern auch über die Swift-App machen, also in-game quasi, oder man kann es, ich mache es auch auf beiden quasi, damit man auch wirklich die Werte hat, die stimmen. Das ist beim Neo anders. Das ist, macht's auch, sagen viele, das ist ein Trainer, ey, da hockst du dich drauf und kannst halt einfach losfahren und lostreten. Das macht's halt dahingehend einfach, aber oh, ich finde den quasi unfahrbar. Also ich mag das Ding überhaupt nicht. Also gerade
den Neo.
Tax, ja. Also auch gerade so ein Rennen, der reagiert sehr, sehr langsam. Also bei
wenn er nicht eingestellt, wenn er keine Stromzufuhr hat, dann ist er
so oder so.
So oder so?
Er reagiert extrem langsam und gerade bei hohen Sprints oder sowas, da musst du quasi schon antizipieren, wann eine Gruppe geht oder wann du antreten musst, weil du schon quasi 2-3 Sekunden vorher den Sprint lossieren musst, dass du dann mit denen auf einer, also es ist total kompliziert.
Jetzt kommen wir ja schon quasi so in die Richtung E-Sports, so in die Feinheiten, welche, das ist aber vielleicht auch ganz interessant, ne? Du bist ja jetzt ja schon etwas mehr drin, auch gerade mit Canyon ZZZ, mit dem E-Sports-Team. Und ich bekomme ja jetzt nicht alles mit, aber gerade deine männlichen Teamkollegen, die philosophieren ja viel rum, welche Rolle für was auch am besten ist und mit welcher du am besten sprinten kannst und mit welcher du nicht sprinten kannst.
Na gut, bei uns geht's auch zum Teil, also wir fahren ja alle einen Wahoo-Kicker, dann wird wirklich gesagt, okay, wir fahren jetzt den und den Yorkshire-Kurs, denkt dran, wenn ihr da und da auf keinen Fall rollen lassen, weil auch so ein Kicker reagiert ziemlich schnell, also du kannst, wenn da eine Abfahrt von 15% runtergeht oder sowas, kannst du eigentlich auch mal die Beine kurz hochnehmen. Kannst mal, dann sagen die schon davor, da und da dürft ihr auf keinen Fall, ihr fallt aus der Gruppe raus, da und da geht's. Dann, wenn der und der kleine, die kleine Rampe kommt, musst du schon voll in der Abfahrt reintreten, dass du dann wieder, boah, also es geht richtig in die Feinheiten, so.
Ja, aber es gibt ja dieses Jahr die ersten UCI-Weltmeisterschaften im E-Sport. Ja. Und da ist es aber so, dass dann die Leute aber dann nicht daheim irgendwo fahren, sondern natürlich
alle zusammen auf einem Live-Event,
Genau.
Richtig. Und alle auf dem gleichen Trainer. Und es werden, ließ sich jetzt aus der Pressemitteilung schon was rauslesen, es wird Tax sein, es wird ein Neo sein.
Aha.
Ja, also da scheiden sich dann auch schon die Geister, weil bei den meisten Live-Events, die bisher so mit Swift irgendwo was zu tun hatten, war halt Wahoo-Sponsor, aber da die UCI mit Tax kooperiert, wird das jetzt voraussichtlich ein Tax dann auch sein. Ja, und da muss man sich dann auch nochmal gut drauf einstellen, weil klar, also es wird dann Nationals geben, nationale Meisterschaften. Und darüber kannst du dich dann qualifizieren für die Weltmeisterschaft.
Ja, aber das ist schon ein krasser Schritt, weil wenn jetzt der Weltverband, also der offizielle Radsportverband, schon jetzt eine E-Sport-Weltmeisterschaft ausrichtet, dann gibt es natürlich auch ganz andere Athletenkategorien, die halt spezialisiert sind für solche Rennen, weil die sind ja doch unheimlich kurz und das fahrerische Können wird ja da nicht so gefragt, sondern eher so die
Watt-Kilogramm.
Die reine Leistung, genau, und da gibt es dann wahrscheinlich andere
Kategorien an Sportlern, die da vorne sind.
Ja, klar. Ja, spannend auf alle Fälle.
Mal schauen, wo sich das Klasse, also Kriteriumsfahrer. Also sind ja, es geht, die langen Fahrten oder die langen Rennen auf Zwift waren ja so 40 Kilometer, aber selbst das wird jetzt langsam weniger, weil man gemerkt hat, okay, in einem Stream auch so ein 40-Kilometer-Rennen zu verfolgen, knapp unter eine Stunde, ist auch einfach zu langweilig. Die meisten Rennen gehen ja schon so eher Richtung halbe Stunde, 20 Minuten. Das heißt, es ist eigentlich schon ein sehr kurzer Zeitraum, plus, dass es von Anfang an ja losgeht. Also es ist ja nicht so wie beim Radrennen, wo erstmal so los und Peloton und dann reißt man einer aus, sondern das geht ja eigentlich schon, du musst eigentlich in diesen 20 Minuten, das sind ziemlich gute, du musst am Anfang schon richtig übersteuern, aber trotzdem irgendwie.
Aber gut, das ist jeder gewohnt auf Swift. Also wenn du ein Swift-Rennen fährst, dann stehst du in diesem Startpen und dann, bevor das Ding runtergezählt hat und es losgeht, gibst du eigentlich schon alles, was du hast. Ne? Also man schießt da jedes Mal raus. Ich mache da halt jedes Mal wie, also einen Sprint halt.
Und das musst du halt abfedern können. Oder, oder Sportler, die gut auf Swift sind, glaube ich, das werden Sportler sein, die hoch, also erstmal richtig gut lospowern können, aber trotzdem halt es noch irgendwie zu Ende bringen.
Aber das ist ja auch ein Ausschlusskriterium für alle anderen Plattformen, wenn man es genau nimmt, weil wenn jetzt die UCI jetzt eine Kooperation mit Zwift eingeht, ist natürlich die größte Plattform, aber es gibt natürlich auch andere Anbieter und die geraten dadurch natürlich noch mehr ins Hintertreffen.
Aber sie Sie haben einen Einjahresvertrag jetzt auch erstmal abgeschlossen, also um die Tür auch wieder aufzumachen für mögliche andere Mitbewerber.
Also Zwift ist in diesem Falle wie so der Dienstleister, der Anbieter, der Plattform in dem Fall. Und der Verband macht halt immer wieder neue Verträge mit einem entsprechenden Anbieter. Jetzt ist es natürlich Zwift, weil Zwift einfach allen anderen Konkurrenten ist der Marktführer, ist allen anderen auch technologisch und es sieht auch einfach viel geiler aus. Es gibt grafisch keinen seriösen Anbieter, der so irgendwie sowas irgendwie anbietet. Deswegen wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre.
Grafisch ist es ja eher einfach gehalten, damit ja die Übertragung immer funktioniert. Also
aber trotzdem ist es
ja
noch
bessere.
Aber trotzdem von der Funktionalität, wer wäre denn der Konkurrent?
Also guck dir mal Be Cool an oder sowas. Also ist
das
grafisch
hatte ich
besser?
Auch mal. Das sind so Videos, aber es gibt auch noch irgendwie.
Aber ist auch nicht unbedingt cool.
Oh, ich kenne mich da nicht aus. Es gibt auf alle Fälle so ein
Anbieter. Es gab doch von Taxma. Halt so,
es gibt so einen anderen Anbieter, der so ultra realistische Grafiken hat, aber das braucht unheimlich viel Daten und das ist natürlich nicht machbar, wenn du halt das in.
Und das ist ein Ausschlusskriterium quasi. Wenn
Klar. Ja. Und Strichmännchen willst du auch nicht auf deinem Display haben, also muss schon irgendwie so
ansehnlich sein. Theoretisch kann der Verband einen Vertrag mit jedem Anbieter unterzeichnen, du kannst halt den Titel E-Sport ja trotzdem vergeben und ob du den nun auf Swift oder wie heißt denn das andere, die sich abgespalten haben, ich habe jetzt gerade eine Blockade im Kopf. Hier die den World Cup gemacht haben mit Sanders und so, wie heißt denn der? Weißt du das auch nicht, okay, alles klar. Wie sind die?
Diese Kiss League.
CVR Kate. Die haben sich auch nochmal so versucht, was auf die Beine zu stellen, kommt aber auch nicht so richtig hoch. Aber deswegen wird es schon lange Zwift sein. Aber an sich ist es eigentlich unabhängig. Du kannst E-Sport-Meister werden oder Visual und die Plattform ist eigentlich unabhängig. Nur ist halt Zwift gerade so überlegen, dass es erstmal immer Zwift sein wird.
Ob das dann olympisch wird irgendwann mal?
Ob es überhaupt noch olympisch werden muss. Guck mal, was jetzt allein im E-Sport schon so abgeht und was LOL und sonst und Konsorten, was die so an Stadien füllen mit Massen. Also da wird Olympia von träumen, die nächsten Jahrzehnte, ehrlich gesagt. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass so ein Anbieter, also wenn man schon so sagt, dass es irgendwann fast umgekehrt ist, dass man versucht, den Sport wieder populärer zu machen, indem man mit so Formaten wie zum Beispiel Swift, so sogenannten Physical E-Sport, vielleicht versucht so ein bisschen in der reinen E-Sport-Community so ein paar Leute dazu bewegt, ey, bewegt euch mal. Das könnte ich mir vielleicht sogar eher vorstellen.
Und ich denke aber immer noch, und da muss man echt sagen, wenn du das vergleichst mit E-Sport und jetzt Swift, also Physical E-Sport und E-Sport, das sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Klar, irgendwie am Anfang Swift, man ist schon so, hat schon so eine Art Gaming-Charakter irgendwo, aber es sind nicht diese typischen Gamer, die bewegen sich jetzt nicht so gerne.
Ach so, sind das nicht so die, die mit 3 Liter Eistee und Chips-Tüte dann?
Da also ich habe da schon mal 3 Liter Eistee, wenn ich da.
Es ist ganz lustig, wenn man halt über so, ich habe jetzt auch, bevor wir angefangen haben, jetzt aufzunehmen, war ich halt auch wieder auf Twitch, ne? Also ich habe vorher noch nie was von Twitch, von dieser Gaming-Plattform gehört. Da kann man quasi so, wie nennt sich's?
Twitch ist einfach eine Video- und Streaming-Plattform, ja, letztendlich vergleichbar mit YouTube. Nur die meisten streamen auf Twitch, weil es bessere Möglichkeiten gibt, als Streamer auf Twitch zu verdienen, im Gegensatz zu YouTube. Das sind
okay, aber Gamer im Sinne von E-Sportern oder von so Zockern?
Alles.
Ja,
oder? Aber was
wir hatten das Thema so ja schon ein paar Mal so, aber es gibt ja schon, so ernstzunehmende E-Sportler, die haben, also habe ich ja schon oft gesagt, die haben ja schon was drauf, die können ja schon.
Ja, ja, aber das sind keine Physical.
Nein, also es gibt nur Swift als Physical E-Sport, so in der Richtung. Alles andere sind halt wirklich, PC-Spiele.
Ja.
Die, ich glaube, die fordern da eher mehr Konzentration und, keine Ahnung, Tasten-Finger-Koordination. Aber
normalerweise, Twitch ist bekannt halt für so E-Sports und für so Let's Plays. Und welche Frau hat mit Let's Plays zu tun?
Let's Play, meine Güte.
Und ich bin jetzt halt auch total gern auf Twitch, ne? Und schaue mir halt dann Streams von meinen Teamkollegen an. Oder vorhin war da noch mal was. Normalerweise hast du ja auf Twitch nichts zu suchen, jetzt so in meinem Alter. Und
sind die jünger oder älter oder?
Nein, Leute, ihr seid zu fest in eurem Gehege.
Ja, ich habe keine allerlei Vorstellung davon.
Also ganz ehrlich, wenn du so Anfang 30 bist, dann bist du volle Kanne eigentlich auch auf Twitch unterwegs.
Ja, klar.
Ich stelle mir das gerade so vor. Ich habe dieses...
Frauen jetzt nicht so. Also generell muss man natürlich sagen, so das ganze Thema ist natürlich immer männerlastig. Also wenn wir jetzt über Videospiele und solche Sachen reden, ist natürlich männerlastig. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da altersmäßig da komplett raus sind.
Okay, ja, gut.
Ja, jetzt aber nochmal, bitte nochmal zu, wir hatten nochmal ein, zwei Fragen, ne? Und zwar gab es eine Frage, wie kann man eigene Teams, Trikots, Rennen und besondere Trainings erstellen? Also auf die Frage, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also du kannst natürlich ein Team gründen, das müsste man dann aber über dieses swiftpower.com auf der Seite, da kann man meiner Meinung nach erstmal nur Teams gründen, quasi.
Ja, ein Team eingeben,
Ein Team eingeben. Ja. Wie man das dann auf Swift dann auch direkt draufkriegt, keine Ahnung. Es kann halt jetzt auch nicht jeder kommen und sagen, ey, ich bin Horst Reichelt, ich mache jetzt HR, Trikots quasi und bringen die in-game. Also, und dann kommt Gregor Buchholz und macht noch ein GB-Trikot und das kann auch nicht jeder einfach mal. Also man braucht da eine gewisse Größe natürlich und muss das irgendwie dann auch bei Swift anmelden. Ich hatte auch zum Beispiel selbst noch mal, das war letztes Jahr irgendwann, habe ich ein Ride ins Leben gerufen. Das war damals der Christmas Cookie Burning Ride. da muss man sich dann mit Swift, da gibt es auch bei Swift einen Angestellten, mit dem man sagen kann, okay, das und das ist die Description von meinem Ride, der soll dann und dann stattfinden, so und so und so. Aber die nehmen da jetzt auch nicht, da kann nicht jeder herkommen und sagen, ey, ich will jetzt meinen eigenen Ride haben und mach das jetzt einfach mal für einmal. Also wenn, kannst du auch sagen, okay, dann musst du das irgendwie, du hast schon ein großes Swift-Team gegründet, was auf Swift Power ist. Das hat, keine Ahnung, 200 Mitglieder und dann kann man dann letztendlich auch mit Swift dann irgendwie darüber verhandeln, ob man dann auch einen wöchentlichen Ride oder einen monatlichen Ride oder sowas bekommt. Aber da kann jetzt nicht jede einzelne Person meiner Meinung nach ankommen und fragen. So das Gleiche auch, was Trikots betrifft. Aber man kann sich natürlich viele Trikots erfahren. Und zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, über bestimmte Levels kriegst du natürlich mehr Trikots freigeschaltet, beziehungsweise kannst du dir in diesen Dropshops kaufen. Andererseits, wenn man an bestimmten Veranstaltungen bei Swift teilnimmt, wenn man mal ein Fondo fährt, wenn man irgendwelche Group Rides macht von bestimmten, also zum Beispiel gab es jetzt, habe ich am Samstag gesehen, gab es einen Ryzen Group Ride. Also die Jungs von Ryzen haben einen Group Ride veranstaltet und ich meine immer, ich weiß jetzt nicht, ob es da auch so war, immer wenn du dann so einen Group Ride beendet hast, dann bekommst du auch dieses Trikot in-game. Dann kannst du in deinem Shop gucken und
dein Avatar zukünftig damit fahren, und
kannst genau. Aber dann musst du quasi auch mal so ein Group Ride mitgefahren sein oder bestimmte Workouts irgendwo mitgemacht haben. Und dann bekommt, wie immer, diese Swift Riders Germany, wenn du dann einmal einen Ride von denen mitgemacht hast, kriegst du dieses Swift Riders Germany Trikot.
Und wenn man sagt, wir halten mal fest, man kann relativ einfach auf Swift Power sich ein Team machen. Also wenn man zum Beispiel so in die Kategorie denkt, wir sind jetzt ein Verein und wir würden auch ganz gerne unserem Fall den SVC Wiesbaden auch irgendwo als Swift-Team haben, dann kann man das auf Swift Power machen und dann kann man auch, ich sag mal, es gibt ja viele unbedeutende Rennen oder ganz normale Rennen auf Swift, wo man sich einfach eintragen kann. Da kann man sich immer noch sein Kürzel, sein Teamkürzel hinter seinen Namen hinten ranfügen, das ist ja gar kein Problem, dann kann man halt da rumfahren. Wenn es jetzt an die offiziellen Sachen geht, wie jetzt zum Beispiel diese Pro-Tour zum Beispiel auf Swift, wo halt auch Pro-Tour-Teams fahren und also dass es so wirklich ein anerkanntes E-Sports-Team ist, also so in diesen Invitational-Rennen, das geht natürlich nicht, da brauchst du halt dann schon die direkte Kommunikation und Absprache mit Swift. Aber ansonsten kann man ja auch, es gibt auch diese privaten Meetups mit bis zu 50 Personen, glaube ich.
Genau, du kannst immer bei jeder Swift-Fahrt ein Meetup erstellen und kannst sagen, ey, ich gehe, kannst du vorher sagen, ich gehe dann und dann online, will dann und dann eine Fahrt machen und dann können dich Leute quasi dann...
Genau, und das ist eigentlich auch ziemlich problemlos über die App möglich. Ja.
Aber gut, das allgemeine Definieren von Trikotfarbe kann man ja immer machen. Also man kann ja in die Einstellung gehen und dann quasi, also wenn es jetzt darum geht...
Genau.
Das klappt bei mir irgendwie nie, weil immer das System abbricht, aber... Also ich habe es einmal hingekriegt, seitdem fahre ich das grüne Trikot, aber da kann man ja individualisieren so ein bisschen.
Genau, und ich muss...
das Level, was man halt, was man schon hat.
Ja, dann noch
Wenn du Anfänger bist, kannst du, glaube ich, fast nicht individualisieren, aber wenn du im Level 25 bist, kannst du, glaube ich,
dann geht schon ziemlich viel, ja. Und immer dran denken, Socken, Leute, tragt Socken.
Also der Avatar soll Socken tragen und zwar hohe Socken.
Ich kriege immer die Oberkrise, wenn ich Leute da rumfahren sehe, die keine Socken anhaben. Sieht einfach nicht gut aus. Aber es ist natürlich Geschmackssache, sorry.
In real life, wie virtuell, sieht es einfach nicht gut aus, wenn die Socken niedrig sind.
Apropos Indoor, also Swift-Training und so, was sind eigentlich, also rein theoretisch, frag für einen Freund, wenn ich mit einem E-Bike auf dem Smart-Trainer fahre.
Bist du noch schneller.
Ja, aber kriegt das Swift mit?
Ja, normalerweise schon. Also dann kriegst du dieses orangene Dreieck. Das wird immer signalisiert, dass etwas nicht stimmt.
Also wenn du über eine längere Distanz wirklich, oder wenn du einfach so Wattzahlen trittst, das ist schon vordefiniert, wo man nicht so weiß, okay, das ist aber ziemlich komisch, dann wirst du irgendwann rausgenommen.
Dann gibt es den sogenannten Cone of Shame. You get coned, heißt es dann nur. Also wenn du durch bestimmte Segmente fährst, wo jetzt definiert ist, ein bestimmtes Sprintsegment oder irgendeine Com oder sowas, die es ja auf Swift gibt, und du bist dann einfach, was weiß ich, 30 Sekunden schneller mit deinem E-Bike, dann hast du den Cone of Shame.
Ja. Krass.
Aber da musst du schon krass übertreiben für. Also ich denke mal, da fahren ja viele rum, wo es nicht hundertprozentig eingestellt ist und die dann mal mit 20, 30, 40 Watt mehr rumfahren,
das mussten sie schon anpassen. Also es gab sogar mal in einem Swift Race, in einem sehr großen, als der CVR World Cup noch aktuell war, bei dem auch zum Beispiel Lionel Sanders ja mal mitgefahren ist. Und in einem CVR World Cup ist es passiert, dass die erste Gruppe von Männern, es waren, glaube ich, über 50 Mann oder sowas, die wurden alle rausgeschmissen. Nach der ersten Runde Richmond wurden alle coned. Das war, dann wussten sie nicht, wie sie auch mit diesem Rennen jetzt weiter vorgehen sollen, weil das war eigentlich ein Serienrennen und die ersten wurden halt alle disqualifiziert, aber das war einfach nur von Swift falsch eingestellt. Also diese Gruppe, die war einfach so schnell und sie sind so hart gefahren, die waren ja nicht alle völlig dekalibriert oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist aber bisher nur einmal vorgekommen, das weiß ich noch genau, in Richmond. Auf einmal waren nämlich alle Fahrer rausgenommen. Die waren sofort alle weg, alle, und das hat Swift halt auch nochmal ein bisschen angepasst.
Ja, aber was mir letztens aufgefallen ist, manchmal fährt man da Swift und man hat ja mittlerweile nicht nur eine Strecke, die man fahren kann, sondern man kann ja immer Watopia fahren. Mhm. Also man hat ja insgesamt, glaube ich,
Watopia kannst du immer fahren.
Genau.
Und eine andere dazu. Es gibt insgesamt
fünf Strecken oder sechs Strecken, wie auch immer. Und wenn du jetzt zu der Haupttageszeit fährst, dann hast du irgendwie 1 Million Leute auf der Strecke gleichzeitig so gefühlt. Und dann fährst du manchmal nur noch durch Menschenhaufen durch. Und es kann auch irgendwie super irgendwie nervig sein. Dann denke ich mir immer, oh Mann, es müsste eigentlich einen Modus geben, wo du einfach für dich fahren kannst.
Ja, es gibt aber auch Hacks, Horst, ne?
Also, aber pass auf, kommt jetzt. Bekannter von mir hatte letztens gemeint, ich bin gefahren, keiner auf Swift, ich fahre alleine. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein? Und da hat sich herausgestellt, dass seine Internetverbindung abgebrochen ist. Also er hat sich eingeloggt, du Internetverbindung stand und dann brach die Internetverbindung ab.
Und dann fährst du alleine.
Ja, dann fährst du alleine. Und das kann man aber auch für sich nutzen. Du kannst dann das Internet abschalten, du kannst aber fahren. Und wenn du das Rennen beendest, musst du dich wieder einloggen, machst dann WLAN wieder an und dann speicherst du es ab und dann hast du dann halt eine Fahrt gemacht, nur für dich alleine. Aber klar, es gibt natürlich irgendwelche Programming-Hacks, da gehst du in die
Quelldatei. Ganz einfach.
Ja?
Ja, ganz einfach. Also da gibt es auch
Du gehst einfach in die Textdatei und so und dann
kannst du auf swiftinsider.com. Yeah. Auf der Seite findest du eigentlich alles. Also dann kannst du dir, wenn du jetzt sagst, okay, heute ist nur Watopia und New York, aber du willst halt sehr gerne in London fahren, dann guck auf swiftinsider.com und dann kannst du in diesen Files das Ganze einfach einstellen und dann bist du quasi fast alleine in London. Das sind immer so ein, zwei Leute, die das dann auch machen können. Oder wir nutzen das auch oft, wenn wir uns halt Strecken nochmal anschauen wollen, bevor jetzt ein Swift Race ist und es ist halt nicht dauernd Yorkshire oder es ist nicht dauernd London oder sowas oder Richmond. Und dann kannst du das auch ganz einfach hacken und es ist immer, dass du, gut, dass du es nochmal erwähnst, es ist auch nochmal so ein Zeichen, wenn man auf Swift fährt und merkt auf einmal, um einen rum ist keiner mehr, dann hat man gerade ein Problem mit der Internetverbindung.
Ja.
Also ich sehe, man sieht ja oft dann schreiben so Leute, ich sehe überhaupt niemanden mehr, ist denn überhaupt noch jemand da? Und man denkt so, ja, du hast gerade einfach ein Problem mit deinem Internet, es sind noch alle hier. Und dann kann man aber auch immer, wenn man quasi loslegt, kannst du dir ja aussuchen, fährst du auf Watopia oder auf der anderen Welt, die halt gerade an dem Tag ist. Und du siehst ja dann immer schon, okay, auf Watopia sind, keine Ahnung, 4000 Leute, in der anderen Welt sind 900 oder sowas, keine Ahnung. Dann such dir halt die Welt, wo nicht so viel los ist, ne?
Ja, gut, aber ich finde eh nur eine Strecke geil, das ist die Watopia-Strecke. Alles andere finde ich irgendwie nicht
so geil. Ja, welche? Da gibt es ja mehrere. Ja,
Watopia-Strecke ist auch relativ. Auf Watopia kannst
du
auch
ein paar Kilometer fahren. Da kannst du zwischen die Dinosaurier fahren, da kannst du Alpe des Hüft hochfahren. Da kannst
aber so New York und Yorkshire finde ich alles irgendwie blöd. Also keine Ahnung, wir könnten irgendwie nochmal neue Strecken reinbringen. Ist irgendwie so. Aber gut, ich fahr eh immer nur Programme. Ich kann
ja, das ist halt so dafür. Mit dem Alter, da wirst du halt und so. Wenn du zu viele Langdistanzen gemacht hast, dann willst du auch einfach nur noch deine Strecken fahren.
Ich schalte den Bildschirm aus. Ich fahre einfach. Ja. Nee. Aber gut, aber Kommunikation über Swift, kannst du da noch was sagen? Weil ich finde das immer schwierig, manche erzählen, also war das schwierig, ich habe es noch nicht gemacht, aber manche können ja irgendwie tippen. Also ich sehe das ja immer in diesem Chat an der Seite, dass dann Leute hey ho schreiben oder irgendwie hey, how are you?
I horse. Das ist übrigens, ich verstehe das nicht, wie so komplett fremde Leute in den öffentlichen Chat schreiben, ne? Also wo man wirklich, wo ja alle alles lesen können, also wo alle, die in der Nähe sind, das lesen können, also den Sinn verstehe ich auch nicht. Also dass du in der Gruppe bist und dann da rumchattest, das verstehe ich schon, aber so, dass da einige so schreiben, wie so, hey, ho, hi, what's up? Denke ich mir so, Alter, warum?
Ja, vor allen Dingen, ich habe gar keinen Nerv, da rumzuschreiben. Also ich meine, ich antworte eh nicht, aber finde das irgendwie komisch.
Naja, Diktierfunktion.
Oft in Gruppen unterwegs und dann gibt es ja in bestimmten Gruppen auch bestimmte Themen. Also du fährst mal einen Frauen-Group-Ride und da geht es um sowas. Du fährst Type-2-Diabetes-Group-Ride, dann geht es teilweise echt um Diabetes-Themen oder sowas.
Aber dann, ist es ja nicht besser, mit so einem Headset irgendwie direkt zu reden?
Ja, es gibt immer einen Discord-Channel zu vielen großen. Also du kannst dich dann einfach per Sprachchat mit reinbringen.
Ja.
Also dann brauchst du gar nicht, also dann hast du deine Kopfhörer, möglichst kleine und gar nicht groß. Also dann sprichst du halt einfach ganz normal und ansonsten kannst du halt übers Handy auch ziemlich gut schreiben. Also ich schreibe halt gerne, weil Tastatur am PC und so, das ist ja ätzend, aber halt
übers so Handy. Ich kann noch nicht mal eine normale SMS übers Handy schreiben, soll ich denn beim Fahren? Das ist dann das wäre eine Möglichkeit. Ja,
du bist da einfach,
Deswegen entweder die Diktierfunktion, also dass es dann einfach du sagst und er schreibt dann, oder halt einfach, wenn du, das ist eigentlich wirklich eine gute Sache, wenn du halt mit einer Gruppe oder Trainingskollegen öfters fährst oder in deinem Team fährst, ist Discord-Channel ein sich machen und dort kommunizieren eigentlich das Beste.
Ah. Also das wäre zum Beispiel auch, wenn mal Leute Bock haben, ein Meetup zu machen, in einem Meetup, wo man halt mit Leuten fährt, die man ja kennt. Dann und mit denen halt auch sprechen will, sagen wir mal einfach 5 Vereinskollegen fahren irgendwie zusammen, ne? Dann macht man einen Discord-Channel und dann kann man ganz normal miteinander sprechen. Also als würdest du halt nebeneinander Rad fahren. So auf der Straße.
Man sollte vielleicht nur einstellen, die, also, was, wie heißt das?
Push to talk.
Push to talk. Ja. Dass du quasi drücken musst, einen Button drücken musst, wenn du reden möchtest. Weil ansonsten hast du immer dieses Atmen von den anderen. Dieses
und das Schalten. Und,
das ist dann halt ständig mit dabei und das willst du ja nicht, sondern halt nur, wenn jemand was sagt.
Das hatten wir auch bei Rennen halt immer mal. Da, wir haben ausgemacht, dass man eigentlich immer push to talk. Also wenn du was sagen willst, also der Teammanager oder sowas, der kann immer sprechen. Und bei uns ist es halt, dass wir einfach, wenn wir was sagen möchten, müssen wir halt drücken. Weil ansonsten hörst du ja dauernd das Geatme, Gestöhne, keine Ahnung, Geschalte. Und einer hat es halt einfach immer angehabt und du hörst die ganze Zeit halt während des Rennens nur jemanden so richtig hart atmen und dauernd schalten und atmen und boah. Das sollte man vorher vielleicht etwas ausstellen, ja.
Ah, okay.
Vielleicht zum Abschluss, also ich sage jetzt mal einfach zum Abschluss dieses Themas. Was wäre denn so, wenn ich jetzt irgendwie mal so Lust auf Rennen habe, aber jetzt natürlich nicht in die krassen Pro-Invitational-Race rein wäre, was ist denn aus der Erfahrung heraus, fällt dir da ein, was so coole Serien sind, die man so mitfahren kann?
Oh, das ist immer unterschiedlich. Also es gibt große Swift-Teams, die man auch bei swiftpower.com findet und die veranstalten meist regelmäßige Rennserien, also da kann man dann schon mal schauen, also große Swift-Teams, DBR, Danish Bike Riders, dann gibt es natürlich genau unsere Swift Riders Germany, die ihre...
Wollte ich gerade sagen, das ist die größte deutsche Gruppe eigentlich. Ja,
die sind auch, glaube ich, weltweit mit die zweit- oder drittgrößten sogar mit allen Mitgliedern. Da gibt's, da findet man halt auch die kompletten Rennen dann auch, was da jede Woche, jeden Dienstag bieten die was an, jeden Mittwoch die, jeden Donnerstag die. Da sieht man dann schon, und das kann man auf Swift Power wirklich sehr gut sehen, wie gut besetzt so Rennen halt auch sind oder wie viele Anmeldungen da schon drin sind. Und ansonsten finde ich eigentlich immer ganz gut, Swift veranstaltet ja zum Beispiel immer im Januar die Tour des Swift. Und da gibt es sowohl Group Rides als auch Rennen. Und dann kann man da auch die Rennen fahren. Jetzt fängt, glaube ich,
hey, aber ganz kurz dazu, Woche. Tour des Swift, ganz kurz dazu. Du kannst ja aber den Zeitpunkt selber auswählen, wenn du fährst, oder?
Immer.
Oder musst du zu einem.
Okay. Da gibt es, was weiß ich, jeden Tag 5 Rennen, zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi, und du suchst dir halt deine Zeit aus. Kann natürlich sein, wenn man hier in Deutschland ist und um 11 Uhr morgens irgendwie dienstags früh, dann racet man nur gegen Japaner oder sowas. Weil die dann abends haben oder wie auch immer. Also die...
Ich mache jetzt die Chinesen fertig. Okay, wann starten die?
Ja, und jetzt sind sie gerade ausgenockt wegen Corona. Ist leider auch kein...
Nee, deswegen sind sie gerade nämlich drin und gehen nicht raus und fahren Swift.
Nee, und dann kann man halt diese großen Swift-Tours, die es dann immer gibt. Also ab nächster Woche fängt die Tour Tour of Watopia an. Zum Beispiel, und da gibt es dann auch wieder im Rahmen davon größere Rennen. Also dann würde ich da nochmal schauen und die vielleicht fahren.
Ja, okay.
Ja.
Aber wir halten mal quasi fest, so the place to be ist auf jeden Fall swiftpower.com.
Ja, wenn auch für die eigene Auswertung seiner Daten. Ja. Das ist auch sehr interessant. Also wenn du, und selbst wenn du nur ein Workout gefahren bist oder ein Group Ride oder sowas und hast das gefinished quasi, dann kannst du auf... kannst du deine Daten sehen und dann siehst du immer 30 Sekunden Power, also eine Sekunde, 5 Sekunden, 30 Sekunden, 5 Minuten, 10 Minuten Power, keine Ahnung. Und die ganzen Average, dein Puls und alles so. Also auch so als Analyse-Tool, sag ich mal, ist das ganz nett. Und auch dort kann man, wer interessiert ist, dann auch mal quasi seinen Trainer gegenzutesten mit einem externen Wattmessgerät. Also wenn du deine erste primäre Quelle hast, dein Taxneo, und dann hast du noch ein Wattmesser, ein Stages, keine Ahnung, eine Kurbel am Rad und willst die mal gegeneinander setzen und mal gucken, wie sind denn die Wattwerte, passt das denn so ungefähr oder wie kalibriert ist das? Und dann kannst du quasi auch die zweite File auch auf swiftpower.com hochladen und dann macht dir das Programm sogar so ein Dual-Record-File und zeigt dir, okay, da bei 30 Sekunden sind sie ungefähr noch gleich, aber 20 Minuten, wenn ich da einen FTP-Test fahre, dann ist die Abweichung so und so. Ist auch mal ganz interessant, einfach zu sehen oder zu testen. Ja gut, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen nerdig. Ja.
Zu technisch, genau, ja.
Aber das war schon so unser halb nerdiger Ausflug in die Indoor-Welt.
Ja, dann kommen wir mal wieder back to...
Der Abschluss.
Der Abschluss
und Abschluss natürlich Ich habe wieder eine neue Version vom Olympiarätsel.
Oh, du hast wieder ein Rätsel gemacht.
Cool. Durch welches ich euch durchjagen werde. Und zwar dieses Mal habe ich mal so ein bisschen das Thema Schwimmen genommen.
Aha. Oh,
schon bei Olympia hat man so geguckt, so einfach mal die Ergebnisse durchgeforstet und daher ein paar Fragen an euch. Und zwar starten wir mit der ersten. Welcher, machen wir mit Männer first, ne? Ich weiß eigentlich immer Ladies first, aber wir machen mal Männer first.
Ich habe keine Ahnung.
Welcher Olympiasieger hatte nach dem Schwimmen den größten Abstand zur Spitze?
Oh Gott.
Den größten Vorsprung.
Abstand. Also im Prinzip, ne, also
entweder
der Olympiasieger, der Erste, muss ja nicht als Erster, also es kann sein, dass er als Erster aus dem Wasser gekommen ist, ist aber wahrscheinlich nicht.
Also nicht Erster, würde ich sagen.
Welcher Olympiasieger hatte nach dem Schwimmen, also hatte im Prinzip den größten Schwimmrückstand zum ersten Schwimmer?
Ach, du meinst
Schwimmer.
Es im Triathlon?
Im Triathlon. Was hast du jetzt gedacht?
Ah, im Triathlon. Ich dachte, ich hab an die Schwimmer gedacht. Okay, okay.
Ich hab keine Schwimmlisten durchgeforstet, die sind mir zu lang.
Okay, okay.
Welcher? Wir sind im olympischen Triathlon, Horst.
Ja.
Weil wir auch ein Triathlon-Podcast okay. sind.
Ja, ich bin ein bisschen
überwühlt. Da muss man aber erstmal die Olympiasieger dann erstmal rausfinden.
Das also ist natürlich, ja. Ja. Aber das wisst ihr, okay. Nach dem letzten...
Alistair Brownlee war es auf jeden Fall mal nicht. Der hatte keinen großen...
Hallo, Problem. Ich bin noch dran, Eva.
Ich mache nur
Ausschluss. Ihr seid beide natürlich dran, ne? Aber.
Okay, also Frauen wie Männer oder nur die Männer?
Starten wir erstmal mit den Männern. Ich frage die Frauen gleich auch nochmal, aber Males first.
Ich vermute mal... ich vermute mal, das war in Athen. Nicht in Athen, in bei der
Peking.
Bei den
Sydney, meinst du?
Olympischen Spielen. Nee, Sydney. Mit dem Simon Whitfield bei den.
Nicht schlecht, Männern. Damit hast du recht, ja.
Ja, okay. Und bei den Frauen.
Machen wir mit den Frauen direkt mal weiter, ja.
Soll Eva oder soll ich? Oder,
bei
oder?
Den
Frauen. Ja, ich habe ja jetzt schon
du googelst gerade Ergebnisse, das ist nicht erlaubt.
Ja, was soll ich denn machen? Ich habe keinen Plan sonst.
Ja, okay, Ergebnisse kannst du googeln.
Okay, also ich kann ja mal was raushauen und Eva kann auch was raushauen. Ja. Dann kannst du ja korrigieren, okay? Ich vermute mal, bei den Frauen war es Emma Snowsill.
Nein.
Nein, Nicolas Biri
vielleicht. Nein.
Auch nicht.
Ich mach's mal kurz.
Ja.
Bei den Frauen war es Kate Allen. Die Athen gewonnen hat in 2004. Im Prinzip die österreichische, also eigentlich kam sie ja, glaube ich, aus Australien, aber ist ja dann für Österreich gestartet, österreichische Olympiasiegerin. Und sie hatte auch den größten Rückstand, den es überhaupt gab.
Und wie viel?
Als Olympiasiegerin, also Männer wie Frauen als Olympiasiegerin. Und sie hatte 2 Minuten und 1 Sekunde Rückstand nach dem Schwimmen.
Boah.
Ach, krass. Und bei den Männern, beim Whitfield?
Whitfield hatte 39 Sekunden Rückstand. Und war damit der Olympiasieger mit dem größten Rückstand nach dem Schwimmen. Generell zu Sydney noch zu sagen, ich habe mir immer die Top 3 aufgeschrieben, wie letztes Mal auch, habe ich mal geguckt, okay, was hat die denn die Top 3 am Rückstand? Von den Podiumsfinishern bei Olympia war Stefan Vukovic derjenige, der beim Schwimmen den größten Rückstand overall hatte, also von allen Olympischen Spielen zusammengenommen, und zwar mit 56 Sekunden. 56 Sekunden war er in Sydney hinten dran und ist dann noch auf Platz 2 vorgelaufen. Bei den Männern muss man ganz klar sagen, als Erkenntnis, dass der Rückstand immer kleiner geworden ist. Also schauen wir uns Sydney an.
Immer näher zusammen.
Dann hatten wir einen durchschnittlichen Rückstand auf die Schwimmspitze von 41 Sekunden. Das Podium. Mhm. Also wenn ich jetzt im Prinzip alle drei Rückstände den Durchschnitt nehme, dann haben wir im Durchschnitt 41 Sekunden Rückstand. In Athen waren es schon 27 Sekunden, in Peking 17, in London waren es 6 Sekunden und in Rio waren es auch wieder 6 Sekunden.
Boah.
Krass.
Der durchschnittliche Rückstand aller Podiumsfinisher nach dem Schwimmen. Auch sehr typisch ist bei den Männern, dass die Diversität immer weiter zusammengerückt ist. Also zwischen Simon Whitfield, Vukovic und Jan Rehola, bis alle drei aus dem Wasser gekommen sind, lagen 28 Sekunden. Mhm. Also schon mal eine halbe Minute, bis halt jeder mal aus dem Wasser gekommen ist. Jan Rehola hatte nur eine halbe Minute Rückstand und Vukovic hatte schon fast eine Minute Rückstand.
Ja.
Diese Diversität der Podiumsteilnehmer ging auch immer weiter zurück. Wenn wir uns nämlich jetzt Rio anschauen, oder erstmal London, das ist schon das Erste, dann hatte das Podium, ist die Diversität nur 4 Sekunden.
Boah.
Also nach dem Schwimmen lagen die Medaillengewinner nur 4 Sekunden auseinander. In Rio sogar nur 1 Sekunde. Mhm. sie kamen nur 6 Sekunden nach der Spitze aus dem Wasser raus und auch nur eine Sekunde, also sie waren zusammen und kamen quasi so durch.
Bei den Frauen, ist das, da ist es anders?
Bei den Frauen, sagen wir mal, ist ein ähnliches Bild, aber etwas, naja, undynamischer. Also auch, wir haben bei den, auch bei den Frauen, muss man sagen, ist die Diversität im Podium sehr gering. Also auch die Frauen, schauen wir uns zum Beispiel mal, Peking ist ein sehr gutes Beispiel, denn Emma Snowsill hatte den geringsten Rückstand, den eine Olympiasiegerin überhaupt hatte nach dem Schwimmen, und zwar 2 Sekunden.
Ach ja,
tatsächlich. Emma Snowsill. Generell lagen alle Medaillengewinnerinnen in Peking nur 5 Sekunden auseinander. Mhm. Und das ist eine Größe, die, also 5 bis 10 Sekunden ist generell eine Größe, das fand ich auch interessant, wie die Medaillengewinner nach dem Schwimmen auseinanderlagen. Das heißt, man kann sagen, die Medaillengewinner gestalten auch mehr oder weniger das Rennen. Da, wo die sind, da werden logischerweise die Medaillen entschieden. Wenn wir uns zum Beispiel nämlich London anschauen.
Ja.
In London hatten die Podiumsgewinnerinnen einen durchschnittlichen Rückstand von 65 Sekunden auf die Spitze. Da ist die Lucy Hall halt voller Kanne weggeknallt, hat noch ein paar andere mitgenommen. Aber eine Nicola Spierig, eine Lisa Norden und eine Erin Densham, die ja zusammen rauskamen, lagen auch nur insgesamt 8 Sekunden auseinander. Die waren sehr dicht beieinander, hatten aber einen Rückstand von über 1 Minute. Aber letztendlich war das entscheidend. Also die Differenz, also die Medaillengewinner kommen immer alle sehr dicht, außer zum Beispiel in Sydney, da war es noch nicht ganz so, aber kommen eher so ziemlich in der gleichen Gruppe aus dem Wasser. Und dann je nachdem, entweder sind es halt die Schwimmer, die halt tendenziell sind es momentan eher die Schwimmer, die halt schon vorne sind und dann auch so ausgeglichen sind, dass sie eh alles dominieren. Oder halt, sie fahren dann halt ran. Hm. Genau. Das war eigentlich schon meine Auswertung zum Schwimmen.
Krass, also das ist Gregor de Fuchs, das ist krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin mal gespannt, was bei der nächsten Folge rauskommt. Druck gekommen,
seid ihr solche Experten.
Oh, ja.
Ja, aber ich bin ja schon mal froh, dass ich bei der ersten Frage richtig lag.
Ja, nicht schlecht, hey.
Aber das war irgendwie so aus der Logik heraus, ne? Weil
ich musste auch so Ausschluss, dass
ja, das bildet die natürliche Entwicklung im Triathlon-Sport bildet schon irgendwie ab. So früher war es ja doch eher so vielleicht so Schwimmer gegen Läufer und man hat so der eine musste gut machen und so und inzwischen ist dann.
Aber ich habe eine ganz interessante Side Note. Das habe ich nämlich letztens aus dem besagten genannten Podcast von Bennett gehört. Da war der Simon Whitfield im Interview und jetzt haltet euch fest. Der hat eigentlich sein Heimrennen gewonnen in Sydney. Weil der ist zwar Kanadier, aber ist in Sydney, seine Eltern sind da quasi hingezogen wegen der Arbeit und der ist dort aufgewachsen, trainiert und das war dem sein Heimrennen. Mhm. Also ist schon krass, gell? Und das Ding hat er dann gewonnen und interessant zu hören.
Mhm. Ja, und jetzt können wir mal sagen, don't call die Buchholzer after 8, ne? Weil der ja gerade noch die Bennetts hier, über die Bennetts geredet hast. Also Greg Bennett sagt immer in seinem Podcast, also die sind damals, er und seine Frau, so früh ins Bett gegangen, dass andere sie nie anrufen konnten, abends nach 8 Uhr.
Ja.
Und bei uns gehen jetzt auch schon so langsam die Lampen aus hier in der Casa.
Vor allem bei euch auch und bei mir fallen die Augen schon in einer Viertelstunde weit runter, dass ich auch langsam ins Bett muss.
Streichhölzer brauchen wir jetzt alle. Ja.
Ja, mein Zimmerkollege ist gerade reingeschlichen und wir haben jetzt schon 22 Uhr. Weiß nicht, was er da gemacht hat jetzt, aber.
Wir müssen jetzt abbrechen. Abbruch.
Das heißt, liebe Hörer, wir schmeißen euch raus. Wir müssen ins Bett, weil wir morgen früh wieder raus müssen. Aber es geht euch ja genauso.
Genau. Aber Horst, wir sind wieder Erste am Pool morgen, ne? Du auf Malle, Erste. Wir hier in Wiesbaden.
Hashtag Erster, merkt euch das. Ja. Genau.
Okay.
In diesem Sinne, macht es gut.
Adios.
Gute Nacht.
Amigos.
Genau, adios. Und bleibt alle fit, ne? Bleibt alle Corona-frei.
Werdet fitter. Steckt euch nicht an, macht ein bisschen mehr Indoor. Macht's gut. Ciao, ciao.